herzlich willkommen bei meinem Podcast Gemeinsam durch die Psalmen. Folge 14, Psalm 14.
Ich habe gerade gesagt, der Psalm 14, bei dem wir heute einsteigen, ist ein Psalm, wo eben der sehr oft im Neuen Testament zitiert wird, und wir gehen dann auch gleich noch darauf ein, wo das der Fall ist und in welcher Form. Aber wir wollen natürlich wieder am Anfang, so wie immer, gemeinsam den Psalm lesen. Und bevor wir das tun und einsteigen, will ich wieder mit uns beten. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Abend wieder und für die Möglichkeit, gemeinsam dein Wort zu studieren und aus deinem Wort etwas zu lernen und zu hören. Und ich danke dir, Herr, dass du ja uns begegnest im Wort, dass du uns in deiner Liebe, in deiner Kraft, in deiner Herrlichkeit berührst. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du wirkst, dass du jeden Einzelnen von uns inspirierst, ansprichst, dass du Dinge lebendig machst, die für uns wichtig sind, für jeden Einzelnen hier, und dass du einfach hier voll mit dabei bist, mittendrin, und ich danke dir dafür, Vater, im Namen Jesus. Amen. Amen. Okay, so. Das ist tatsächlich so, ich habe das ja schon gesagt, ich sehe eure Kommentare nicht viel später. Ich sehe eure Kommentare genau dann, wann ihr sie schreibt, aber ihr seht mein Bild und mein Ton erst viel später. Und deshalb gibt es diese Zeitverschiebung. Okay, aber es scheint ja alles wieder zu gehen, und deswegen wollen wir einsteigen. Psalm 14. Dem Vorsänger von David. Der Narr spricht in seinem Herzen: Es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun, da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Haben denn die Übeltäter keine Einsicht, die mein Volk verschlingen, als äßen sie Brot? Den Herrn rufen sie nicht an. Dann erschrecken sie furchtbar, weil Gott bei dem Geschlecht der Gerechten ist. Wollt ihr das Vorhaben des Elenden zu Schanden machen, obwohl der Herr seine Zuflucht ist? Ach, dass aus Zion die Rettung für Israel käme. Wenn der Herr das Geschick seines Volkes wendet, wird Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. So, das ist der Psalm 14, wieder ein kurzer Psalm, 7 Verse, gestern waren 6. Heute sind es 7 Verse. Und hier geht es vom Thema her, habt ihr schon gemerkt, hier geht es wieder um Menschen, über die der David hier spricht, Menschen, die gottlos sind. Übrigens ist es ein ganz interessanter Vers hier, der Vers 1. Der Narr spricht in seinem Herzen: Es gibt keinen Gott. Ein schönes Beispiel dafür, dass man biblische Texte immer im Zusammenhang und im Kontext verstehen und auslegen muss. Jemand hat nämlich mal gesagt, in der Bibel steht's drin, es gibt keinen Gott. So, hier habt ihr es schwarz auf weiß. Es gibt keinen Gott. Also wenn ich jetzt diese 4 Wörter einfach aus dem Zusammenhang herausreiße und sage, in der Bibel steht geschrieben, dass es keinen Gott gibt, dann hätte ich recht. Aber wenn wir natürlich den Kontext betrachten, was steht denn davor und was steht denn danach, dann merken wir, ach so, das ist ja eine Aussage, die jemand macht, quasi die Erzählung davon, dass jemand gesagt hat, es gibt keinen Gott. So, also hier ein schönes Beispiel dafür, dass man biblische Texte immer im Kontext verwenden muss und auslegen und verstehen muss. Aber es ist tatsächlich so, es geht um die Gottlosen, es geht um die Narren, wie David sie nennt, ja, die, also Narren sind Leute, die einfach dumm sind, die töricht sind, die keinen Verstand haben, die nicht intelligent sind, ja, um das mal so gelinde zu sagen. Ein Narr ist, und wenn jemand sagt, es gibt keinen Gott, dann, muss man leider attestieren, so wie mit David zusammen, das ist wirklich ein Narr, ja. Und dann, dadurch handeln sie verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut, ja. Das ist ein ganz interessanter Vers, um das soll es eigentlich jetzt heute Abend nicht gehen. Wir kommen gleich mal dann noch zu einem anderen Thema, aber für mich ist das auch wieder ein interessanter Hinweis darauf und es bestätigt letztendlich eine Sache, die immer wieder auch in der Diskussion mit Leuten, die eben sagen, dass es keinen Gott gibt, also Atheisten, immer wieder auch aufs Tablett kommt, weil das Problem von Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott, ist, dass diese Menschen keinerlei Maßstab für ihr moralisches Handeln haben. Also diese Menschen können nirgendwo festmachen, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist böse. Damit sage ich nicht, dass es nicht Atheisten gibt, die auch moralisch handeln und die auch in unserem Sinn gute Menschen sind, in Anführungsstrichen. Ja, das Problem ist nur, sie haben keinen Maßstab für das, was gut und böse ist. Und deswegen hat mal ein ganz bekannter Apologet ist ein Verteidiger des Glaubens, der oft debattiert mit Atheisten, mit Leuten von anderen Glaubensrichtungen und sich quasi auseinandersetzt und diskutiert und eben debattiert darüber, dass das Christentum oder der Glaube an Jesus Christus wirklich der einzig wahre und richtige Glaube ist. Und dieser Apologet hat gesagt, alle Atheisten klauen bei Gott. Sie stehlen bei Gott, ja, weil es gibt keinen anderen Maßstab für moralisches Handeln. Also wenn ich ein Absolutum habe, wo jemand gesagt hat, das ist richtig, das ist falsch. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, das Gewissen ist da und es gibt einen sozialen Konsens darüber, was richtig ist, was falsch ist und so weiter. Aber das sind alles sehr, sehr schwammige Begriffe und diese sind alle im Zweifelsfall nicht verlässliche Maßstäbe und verlässliche Quellen für richtig oder falsches Handeln. Es gibt nur eine verlässliche Quelle, die uns und einen verlässlichen Maßstab, der uns sagt, was richtig und was falsch ist, und das ist der Gott, der selbst Himmel und Erde geschaffen hat und der die ganze Schöpfung in seiner Hand hält und damit auch der Maßstab ist dafür, was richtig und was falsch ist. Ja? Und hier kommt es sehr deutlich zum Ausdruck in Vers 1. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und dann gleich heißt es, sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun, da ist keiner, der Gutes tut. Ja, weil er eben keinen Gott hat und weil er auch niemand hat, vor dem er Rechenschaft abgeben muss, vor dem er sein Leben auch verantwortlich lebt und sagt, da gibt es diesen Gott und diesen Gott, mit dem möchte ich gerne eine Beziehung haben. Das heißt, er ist der Schöpfer, er hat einen Anspruch auf mein Leben, er hat es verdient, dass er mir sagt, was richtig und was falsch ist und deswegen richte ich mich danach und deshalb handle ich danach, ja. Das hat dieser Mensch nicht und deswegen tut er nichts Gutes und am Ende handelt er verderblich und abscheulich, ja. Und dann heißt es, und der Herr schaut vom Himmel auf, die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben, es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Das ist der erste Teil dieses Psalms, wo David festhält und feststellt, dass die Menschen durchweg böse sind, dass sie weil sie oder in dem Moment, wo sie eben nicht nach Gott fragen, handeln sie abscheulich. Sogar Gott schaut aus und guckt, ob es nicht einen gibt, der verständig ist, der richtig handelt. Und sie sagt, und Gott sagt am Ende, es gibt keinen. Alle sind abgewichen, alle sind verdorben, alle haben, es gibt nicht einen einzigen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. So, das ist eine Aussage, eine theologische Aussage, die, oder sagen wir so, aus diesen und ähnlichen Schriftstellen wurde ein theologisches Konzept entwickelt, das insbesondere dann im Protestantismus, besonders auch im Calvinismus, eine sehr, sehr dominierende Lehraussage war. Und zwar heißt das, das ist die Lehre über die totale Verderbtheit des Menschen. Also, dass der Mensch von Grund auf böse ist, dass er von Grund auf einen Hang hat zu sündigen, dass seine Natur, seine alte Natur, eine sündige Natur ist, dass er letztendlich immer von Gott wegläuft und dass er eben diesen Hang hat, am Ende das Böse zu tun und nicht das Gute. Dieses theologische Konzept der totalen Verderbtheit hört sich erstmal ganz, ganz schrecklich an, hört sich erstmal ganz furchtbar an, ja, jeder Mensch ist böse, jeder Mensch ist ein Übeltäter, jeder Mensch ist gottlos, ja, tatsächlich ist es so, dass der Mensch im Normalfall eben durch sein Handeln und durch seinen Eigensinn, durch seine Rebellion von Gott getrennt ist. Und dann kommt allerlei Böses in seinem Leben zum Vorschein, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Das hört sich erstmal ganz, ganz furchtbar an, aber wir kommen gleich dann zum Römerbrief, wo diese Verse zitiert werden, und dort finden wir die Lösung. Das ist ein schönes Beispiel, einfach auch wieder, dass hier im Alten Testament wird etwas gesagt, es wird etwas festgestellt, der David beobachtet etwas, er schaut sich um und er sagt, guck dir mal diese Menschen an, die sind alle gottlos, die handeln verderblich, abscheulich, Gott guckt und da gibt es niemand und so weiter. Und dann stellt er ja im zweiten Teil, stellt er dann diese Frage, ja, haben denn die Übeltäter keine Einsicht, die mein Volk verschlingen, als essen sie Brot? Den Herrn rufen sie nicht an. Dann macht er eine Feststellung, nämlich diese Gottlosigkeit hat Auswirkungen in ihrem Leben. Und zwar, sie erschrecken furchtbar, weil Gott bei dem Geschlecht der Gerechten ist. Wollt ihr das Vorhaben des Elenden zu Schanden machen, obwohl der Herr seine Zuflucht ist? Also was David hier zum Ausdruck bringt, ist Folgendes. Indem diese Menschen, die Gott nicht anerkennen, und natürlich ist der Kontext hier natürlich der jüdische Kontext, und hier geht es vor allem auch um die Völker, die um die Israeliten herum sind, um die Juden herum sind und die eben oft auch Israel angegriffen haben, das Volk Israel versucht haben zum Teil haben sie sie unter Besatzung genommen, zum Teil haben sie sie versklavt, zum Teil haben sie sie angegriffen, beraubt und so weiter. Und jetzt sagte David etwas, diese Gottlosen, die Gott nicht kennen, die kommen jetzt gegen das Volk Gottes, also gegen das Geschlecht der Gerechten. Und damit tun sie sich eigentlich selber keinen Gefallen. Ja? In dem Moment, wo sie die Gerechten angreifen, greifen sie ja Gott an. Ja? Also deswegen erschrecken sie furchtbar. Also sie werden ganz furchtbar erschrecken, weil sie plötzlich merken, Gott ist ja mit dem Volk Israel. Ein schönes Beispiel ist die Geschichte von Bileam. Vielleicht kennt ihr sie. Einer dieser heidnischen Könige wollte das Volk Israel angreifen. Und er hat den Bileam gerufen. Der Bileam war ein Prophet. Der Bileam war ein Seher. Und er hat dieser feindliche König hat den Bileam gerufen, hat gesagt, ich möchte, dass du für mich das Volk Gottes verfluchst, damit ich sie angreifen kann, damit ich sie besiegen kann. Und der Bileam lässt sich da kaufen mit Geld und lässt sich auf diesen Handel ein und geht dann mit dem, mit diesem heidnischen König, und er geht auf einen Berg, wo er so von oben herunter das Volk Israel sehen kann, und er will gerade anfangen, dieses, das Volk Israel zu verfluchen, und er kann es nicht. Er sagt, er spricht Segen aus über dem Volk Israel. Also eigentlich sollte er fluchen, dafür wurde er auch bezahlt, aber in dem Moment, wo er anfängt zu reden, kommt einfach nur Segen raus, Segen, 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 und er segnet das Volk. Und der heidnische König rastet komplett aus und sagt, was fällt dir eigentlich ein? Ich habe dich bezahlt, dass du verfluchst, und jetzt segnest du. Und dann sagt der Biliam, tut mir leid, ich konnte nicht anders. Okay, vielleicht müssen wir auf einen anderen Berg gehen und von der anderen Seite gucken, und dann klappt es vielleicht. Also gehen sie auf einen anderen Berg, und er schaut wieder runter aufs Volk Israel, und er will anfangen zu fluchen, und es kommt Segen aus seinem Mund heraus. Er kann nur segnen, er kann nur Gutes aussprechen. Und der heidnische König rastet komplett aus, ja. Und dann passiert es sogar noch ein drittes Mal. Und er kann, dieser Biliam kann einfach das Volk Gottes nicht verfluchen. Das heißt, dieser heidnische König hat keine Chance, das Volk Israel anzugreifen. Nun, im Verlauf der Geschichte des Volkes Israels sehen wir immer wieder, wie es Zeiten gab, wo die Feinde sie überfallen haben, und andere Zeiten, wo sie stark waren. Immer dann, wenn sie in den Wegen Gottes gewandelt sind, also wenn sie sich ans Gesetz gehalten haben, wenn ein König da war, der gottesfürchtig war, der dem Volk gut vorgestanden hat, das Volk gut regiert hat, in der Furcht Gottes, mit dem Wort des Herrn, dann ging es dem Volk gut, dann konnten die Feinde sie nicht angreifen. Okay? In dem Moment, wo ein König kam, der gottlos war, der selber auch gottlos war, der selber nicht Gott nachgefolgt ist, sondern anderen Göttern, dann waren sie plötzlich ausgeliefert, die Feinde konnten sie besiegen, und es ging ihnen sehr, sehr schlecht. So. Das thematisiert David hier, ja? Also, Gott ist bei dem Geschlecht der Gerechten. Ja, also Gott, da gibt es ja andere Stellen auch im Neuen Testament, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein, ja? Oder einmal sagt der Prophet, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, wird Erfolg haben, und jede Zunge, die dich schuldig sprechen will oder anklagen will, die wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil, heißt es dort, der Gerechten. Also das ist ein Segen, der auf den Gerechten ist, dass Gott mit ihnen ist. Und dass wer sie angreifen will, macht sich Gott zum Feind. So, jetzt ist natürlich... Wir haben darüber gesprochen, und Jesus macht es sehr deutlich, wir haben das an anderer Stelle auch gesehen, dass Gott nicht jemand ist, der einfach seine Feinde vernichten will, ja. Aber wenn du gegen Gott beginnst zu kämpfen, dann hast du natürlich ein echtes Problem. Nicht Gott kämpft gegen dich, sondern du gegen Gott. Okay? Und dann hast du ein echtes Problem, weil Gott ist eben, also in dem Fall jetzt, wenn du gegen die Gerechten gehst, Gott ist bei den Gerechten. Oder er sagt dann weiter, wollt ihr das Vorhaben des Elenden zu Schanden machen, obwohl der Herr seine Zuflucht ist? Ja, nochmal, also Gott ist bei den Gerechten und Gott ist bei den Elenden. Ja, also wenn du die angreifst, dann machst du dir Gott zum Feind und dann wirst du furchtbar erschrecken. Ja, also dann handelst du dir echt ein Problem ein, nicht weil Gott auf dich sauer ist, sondern weil du gegen Gott gehst. Und ganz ehrlich, wenn du gegen Gott kämpfst, ziehst du immer den Kürzeren. Nicht weil Gott böse ist, sondern weil du ein Problem hast und weil du dich gegen Gott stellst. Und ich habe das Beispiel genommen, dass wenn man zum Beispiel versucht, gegen die Schwerkraft zu kämpfen, dann endet das immer sehr, 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 sehr schlecht, ja. Wenn du auf Hochhaus steigst und sagst, ich springe jetzt mal runter und ich flattere ganz wild mit meinen Armen und vielleicht kann ich dann die Schwerkraft überwinden, dann ziehst du echt den Kürzeren. Nicht die Schwerkraft hat dich umgebracht, sondern deine Dummheit hat dich umgebracht. So, wenn du gegen Gott kämpfst, dann hat Gott nicht dir widerstanden oder nicht Gott ist böse und hat dir Böses gewollt, sondern deine Dummheit hat dir geschadet, weil du gegen Gott gehst. Ja, übrigens, der Narr, ja, also der Gottlose ist ein Narr. Er erschreckt am Ende, weil er gegen den Gerechten kämpft. Und dann der letzte Teil, Also das wäre dann eben so dieser zweite Teil, wo dann der David feststellt, Mann, wie kann man nur so dumm sein? Wie kann man nur so doof sein, gegen Gott zu kämpfen? Ja, ihr zieht doch eh den Kürzeren. So, und dann sagt er aber, ach, dass aus Zion die Rettung für Israel käme, wenn der Herr das Geschick seines Volkes wendet, wird Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. Also hier wieder die Sehnsucht nach der Lösung, nach der Erlösung, ja, und natürlich auch wieder ein Gebet und ein Wunsch hin auf Jesus, dass die Rettung für Israel kommt. Und wer ist die Rettung für Israel? Das ist natürlich Jesus. Aus Zion kommt die Rettung für Israel. Das ist Jesus, und deswegen ist das hier auch wieder ein messianischer Psalm, ein prophetischer Psalm auf Jesus hin. Am Ende wird Jakob sich freuen und Israel wird fröhlich sein. Also hier das Ende ist wieder Happy End, ja, ist wieder alles gut. Wir werden frohlocken, wir werden jubeln. Und aber so diese ganze Auflösung dieser ganzen Thematik, die ist hier noch nicht so richtig drin in diesem Psalm. Hier wird nur das Problem genannt. Hier wird das Problem ziemlich gut beschrieben, nämlich die Bosheit der Menschen und und so weiter. Und dann das Problem, dass wenn man boshaft handelt, dass man ein Problem hat mit Gott, dass man in Schwierigkeiten gerät, dass man furchtbar erschreckt, weil man Gott zum Feind hat, ja. Und dann der Schrei und der Ruf nach die Sehnsucht nach der Erlösung und das nach der Rettung. So, drei Dinge. Gottlosigkeit produziert üble Dinge. Gottlosigkeit produziert böse Dinge, schlimme Dinge. Diese schlimmen Dinge oder diese Gottlosigkeit produziert auch Schaden im eigenen Leben, weil man jetzt Gott zum Feind hat, weil man sich Gott zum Feind gemacht hat, weil man meint, man könnte gegen Gott kämpfen und bestehen. Und das Dritte, wir gucken, dass ich die Finger hier in die Kamera halte. Das Dritte, der Schrei nach Erlösung. Nun, der Zusammenhang von Sünde und der Auswirkung, das wird hier sehr klar und sehr deutlich. Und aber wie gesagt, es ist hier keine Lösung drin. Aber jetzt gehen wir mal ins Neue Testament und jetzt schauen wir mal, wie die Lösung eigentlich aussieht. Und als Erstes gehen wir zu Römer 3, wo ich schon vorhin gesagt habe, dass hier dieser Psalm dort zitiert wird. Römer 3, ab Vers 4. Hier seht ihr auch schon die Überschrift, kein Mensch ist vor Gott gerecht. Und was seht ihr hier? Zitiert aus Psalm 14, Vers 1 bis 3. Das ist gerade der Psalm, den wir gelesen haben. Und hier sehen wir, hier sind noch einige andere Stellen, Prediger 7, Hiob, 1. Mose, wird hier alles zitiert in diesem Abschnitt. Ja. Hier Vers 10 geht's los. Wie geschrieben steht, okay, wo steht's geschrieben? In Psalm 14. Es ist kein Gerechter, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Und jetzt kommt noch ein bisschen Zusatz aus anderen, wie gesagt, aus anderen Stellen im Alten Testament wird jetzt hier noch mit dazu zitiert. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Das sind alles Zitate aus dem Alten Testament. Könnte man jetzt im Einzelnen hingehen und gucken, wo das alles steht. Verwüstung, weil Paulus hat ja gesagt, wie geschrieben steht. Ja? Und jetzt zählt er auf, was alles geschrieben steht. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. So, jetzt kommt ein ganz interessanter Punkt. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, dass das hört sich alles ganz furchtbar an, diese theologische Grundsatz der totalen Verderbtheit des Menschen, also der totalen Boshaftigkeit der menschlichen Natur, der alten sündigen Natur. Das hört sich erstmal ganz, ganz furchtbar an, aber hier sehen wir, warum das so ist, ja, weil das Gesetz sagt Folgendes, ja, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Und zwar sagt es Folgendes, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Das Gesetz hat also die Aufgabe, alle Menschen schuldig zu sprechen. Zu sagen, genau das, was ich vorhin gesagt habe, diese theologische Konzept der totalen Verderbtheit, der totalen Boshaftigkeit, ja, damit jeder Mund verstopft werde. Also, dass nicht einer aufmucken kann und sagen, ja, Moment mal, aber ich bin doch ein guter Mensch. Da gibt es ja viele, die heute sagen, ja, ich bin doch ein guter Mensch. Ja, da muss ich dich leider fragen, ja, nach welchem Maßstab denn? Also, wer sagt denn, was gut und böse ist, ja? Hast du schon mal gelogen? Da würden die meisten Menschen sagen, ja, ich habe schon mal gelogen. Ja. Hast du schon mal etwas, warst schon mal neidisch und eifersüchtig auf deinen Nächsten? Also hast du begehrt, das zu haben, was er hat? Da würden die meisten sagen, ja, habe ich schon, ja. Oder wie ist es mit Ehebruch? Wie ist es mit dem, was Jesus sagt, wenn du nur schon eine Frau ansiehst, sie zu begehren, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Habe ich selber schon auch schon gemacht. Ah, okay, du bist ein guter Mensch, ja. Du bist also ein guter Mensch, ja. Aber gerade hast du gesagt, du bist ein Lügner, du bist ein Habgieriger und du bist ein Ehebrecher. Also bist du ein guter Mensch? Seht ihr, welcher Maßstab? Nach welchem Maßstab haben wir, sagen wir, dass wir gute Menschen sind? Hier heißt es nämlich, Gott möchte Folgendes. Gott möchte, dass jeder Mund verstopft werde und dass jeder, die ganze Welt, erkennt, dass sie vor Gott schuldig sind. Ja, aber das ist ja gemein, das ist ja furchtbar. Da fühle ich mich ja ganz schlecht. Ja, aber nur eine kurze Weile. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt nur die Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz kann uns nicht rechtfertigen. Das Gesetz spricht uns schuldig, verstopft unseren Mund und sagt uns, hey Junge, du kannst nicht aus deinen eigenen Werken gerecht werden. Ja, alles, was das Gesetz, und das ist dann so der Schlusssatz, denn alles, was das Gesetz macht, ist, es zeigt dir, dass du gesündigt hast. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und jetzt kommt die Lösung. Ah, jetzt kommt die Lösung für Davids Ausbruch seines Herzens, seine Beobachtung, dass ja alle Menschen so gottlos sind und so weiter. Jetzt kommt die Lösung. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und dem Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Wow. Das ist so Hammer, das ist so eine gute Botschaft, ja. Also das Gesetz, das verstopft unseren Mund, da ist keiner mehr, der sagt, oh, aber ich bin nur ein guter Mensch und so weiter. Nein. Das Gesetz, wenn du das wirklich ernst nimmst und wenn du da wirklich das anlegst an dein Leben als Maßstab, dann wirst du feststellen, hey, auf der ganzen Linie versagt. Aber ist nicht so schlimm. Also nicht jetzt, ich sage jetzt nicht, dass Sünde nicht schlimm ist, okay? Bitte nicht falsch verstehen. Sünde ist ganz schlimm. Denn Sünde ist immer zerstörerisch. Sünde bringt immer Leid und Elend und Schmerz in unser Leben und in das von anderen. So. Aber es ist von daher nicht so schlimm, dass es einen Ausweg gibt. Es gibt einen Ausweg. Und dieser Ausweg, der ist nämlich hier. Durch den Glauben an Jesus Christus. Da wird nämlich die Gerechtigkeit Gottes offenbar. Oh, nicht meine Gerechtigkeit, nicht die aus dem Gesetz kommt, nicht die, die ich selber mir erarbeitet habe, sondern die, die mir geschenkt wird, ja? Da kommen wir gleich noch drauf. Jetzt haben wir die Lösung, ja? Jetzt ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden. Im alten Bund gab es nur die Möglichkeit, gerecht zu werden durch das Gesetz. Entweder du hältst es oder du hältst es nicht. Entweder du hast alle Gebote gehalten oder du hast sie nicht gehalten. Aber jetzt ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit. Moment mal, es gibt noch einen anderen Weg. Es gibt einen anderen Weg, um gerecht zu werden? Das ist ja interessant. Erzähl mir davon. Ja, stimmt, das Gesetz und die Propheten haben das ja auch schon bezeugt. Haben die nicht gesagt, dass irgendwann kommt ein neuer Bund und dann wird Gott reines Wasser auf uns sprengen und uns reinigen und dann wird er uns ein neues Herz geben. Er wird seine Gebote auf unser Herz schreiben und er wird machen, dass wir seine Gebote halten. Haben das nicht die Propheten schon gesagt? Ja. Und es ist die Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Und die kommt zu allen und auf alle, die glauben. So, und jetzt geht's nochmal wieder weiter. Jetzt macht er wieder einen Sprung zurück und sagt, es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Also die Gerechtigkeit Gottes, die außerhalb des Gesetzes geoffenbart werden muss, die durch den Glauben an Jesus Christus kommt, die ist nötig, denn es gibt nämlich keinen, der es schaffen kann. Es gibt nämlich keinen, der die Herrlichkeit erreichen kann, die er bei Gott haben sollte, damit sie oder und dann werden sie ohne Verdienst gerechtfertigt. Ohne Verdienst gerechtfertigt. Durch seine Gnade. Aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wow, so ein Hammer, ja? Das Gesetz verstopft mir den Mund, sagt mir, du hast gesündigt, du bist wirklich, hast so viel Böses getan, aus deinem Herzen kamen böse Dinge hervor, du hast dich gegen Gott gewandt, du hast dich aufgestellt und positioniert als Gottes Feind, ja, aber weißt du was, Gott ist dir nicht böse, er liebt dich trotzdem und deswegen hat er einen Ausweg geschaffen und zwar einen Ausweg ohne das Gesetz. Ein Ausweg, das bedeutet ein Ausweg, der nicht basiert auf deiner Leistung, auf deiner Anstrengung, auf dem, was du schaffst, sondern dieser Ausweg basiert auf seiner Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wow, das ist die gute Botschaft des Evangeliums. So, und jetzt kommt noch etwas. Und das möchte ich einfach nochmal so auch zum Schluss sagen. Weil es nämlich Menschen gibt, auch Christen, die haben Jesus Christus kennengelernt, ja, die sind zum Glauben gekommen an Jesus Christus, die sind eigentlich gerechtfertigt worden, ohne Verdienst, durch die Gnade aufgrund der Erlösung, ja, aber sie leben immer noch so, als ob sie immer noch diese durch und durch bösen und verderbten Menschen sind. Aber Jesus hat am Kreuz von Golgatha so ein gewaltiges Werk getan, so einen gewaltigen Austausch bewirkt, ja, dass unsere alte sündige Natur, von der David sagt, in Psalm 14, es gibt keinen, der Gutes tut, alle laufen sie davon und alle tun sie nur Böses, ja. Diese alte Natur, die ist mit Jesus Christus am Kreuz gestorben und jetzt sind wir nämlich gerechtfertigt worden und geheiligt worden. Und deshalb trifft das diese Aussage, ja, dass es niemand gibt, der Gutes tut. Dass nur Boshaftigkeit in unserem Herzen ist und Schlechtes aus uns herauskommt, die gilt nicht mehr für uns, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn angenommen haben. Und das ist genauso die frohe Botschaft und das ist genauso die das Evangelium, wie das, dass wir Vergebung haben und gerechtfertigt wurden. Wir haben auch eine neue Natur bekommen. Und dieser Schrei von David am Schluss, oh, dass doch Rettung für Israel käme. Wenn der Herr das Geschick seines Volkes wendet, wird Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. Das ist geschehen durch Jesus Christus. Jesus hat die Lösung gebracht. Er hat uns zu neuen Menschen gemacht. Ja? Und es ist nicht mehr angebracht für uns als Gläubige, Kinder Gottes, dass wir von uns schlecht denken. Im Sinne von einer Identität, die wir uns geben. Okay? Das ist ja eine Identität, die wir annehmen. Wenn wir sagen, ah, ich bin immer nur böse und aus meinem Herzen kommt Böses hervor und Schlechtes, und das steht ja schon in der Bibel, ja, nur Böses kommt aus dem Herzen des Menschen und das Herz des Herzens des Menschen ist böse von Jugend an. Da gibt es ja noch andere Stellen, die das auch sagen, ja. So. Ja, aber das gilt nur für die Menschen, die noch nicht erlöst sind durch Jesus Christus. Und in dem Moment, wo ich das Gnadengeschenk von Jesus annehme, ja, so wie wir es gerade gelesen haben, ja, indem wir dieses Gnadengeschenk von Jesus annehmen, diese Rechtfertigung aus Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist, in dem Moment werde ich ein anderer Mensch. In dem Moment bekomme ich von Gott einmal den Status eines Gerechten, eines heiligen Menschen. Und ich bekomme auch durch die neue Geburt diese neue Natur von Gott. Und deshalb gilt für mich diese Aussage nicht mehr. Und da gibt's jetzt auch ganz liebe Christen, die wirklich auch Jesus lieb haben und die aber das noch nicht so ganz verstanden haben. Und sie denken immer noch, sie sind böse in ihrem Herzen. Und sie müssen jetzt versuchen, durch Heiligung irgendwie besser zu werden. Aber das ist nicht wahr. Jesus selber sagt Folgendes in Matthäus 12, und das möchte ich euch noch so zum Schluss mitgeben. Matthäus 12, Vers 33. Entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Das heißt also, wenn wir von uns denken, dass wir ein schlechter Baum sind, und Bäume sind ganz, ganz oft in der Bibel, sprechen symbolisch von uns als Menschen. Ja? Wir sind Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn und so weiter. Ja? Also, wenn der Baum schlecht ist, ja, sagt Jesus hier, dann wird die Frucht schlecht. Das heißt also, wenn ich immer denke, dass ich schlecht bin, dass ich ein Sünder bin, dass ich ja nur boshaft in meinem Herzen bin und dass ich dagegen immer ankämpfen muss und versuchen muss, besser zu werden, dann bin ich eigentlich nicht besser dran als die, die im Alten Testament gelebt haben und die immer versucht haben, aus ihren eigenen Gesetzeswerken vor Gott gerecht zu werden. Aber wenn ich glaube, dass ich ein guter Baum bin, nämlich ein Baum der Gerechtigkeit, so wie die Bibel das sagt, sie werden genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, dann wird die Frucht gut. Ja, der Herbert schreibt hier gerade rein, O Herr, ich weiß von keinem Gut außer dir. Ja, das hat Jesus selber auch gesagt zu dem einen, der gekommen ist und zu ihm gesagt hat, guter Meister, sagte, niemand ist gut außer Gott. Ja, das stimmt auch. Von uns aus sind wir nicht gut. Aber weil wir jetzt durch das Erlösungswerk Jesu die Natur des Vaters bekommen haben, geschenkt haben, hat Gott uns zu einem guten Baum gemacht. Jetzt können wir uns natürlich nichts drauf einbilden, ja. Aber wir dürfen das Geschenk annehmen. Und vor allem dürfen wir uns so sehen. Und wenn wir uns selber so sehen und uns diese Identität wenn wir diese Identität annehmen, dann wird auch mehr und mehr die Frucht in unserem Leben gut werden. Ja, und Jesus greift hier die Pharisäer an und sagt, ihr seid ein Schlangenbrut, wie könnt ihr denn Gutes reden, wenn ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Nochmal, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Und das ist im Prinzip genau das, was der David auch in Psalm 14 gesagt hat. Nur wir haben jetzt die Lösung. Wir haben die Lösung, dass wir in Jesus zu guten Bäumen gemacht wurden. Ganz tief in dir, wenn du von neuem geboren bist, wenn du ein Kind Gottes bist, ganz tief in dir ist der Heilige Geist. Und dein Geist ist eins mit dem Heiligen Geist. Ja, da schwirrt noch manches Komisches in unseren Gedanken rum und in unseren Gefühlen, manchmal auch negative Dinge, manchmal auch böse Dinge, denn ich sage ja nicht, weil wir jetzt ein guter Baum sind, können wir nur noch Gutes, tun wir nur noch Gutes, aber da gibt es noch so ein paar Dinge, die in unserem Denken sind und in unseren Gefühlen, die uns noch so an das Alte erinnern und da, wo uns das Alte manchmal noch so nachhängt. Aber ganz tief in der tiefsten Substanz deiner Person, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du ein Sohn Gottes bist, dann hast du die Natur Gottes in dir. Und deshalb hast du immer die Fähigkeit, anders zu handeln. Aus dem guten Schatz bringst du gute Früchte hervor. Der gute Schatz ist das, was Jesus dir gegeben hat. Die neue Identität, die neue Natur, die Natur des Vaters, die in dir ist. Und deshalb, nimm das mit. Ja, aus dir heraus kannst du nichts tun. Aus dir heraus, aus uns heraus sind wir alle Menschen, die Erlösung brauchen. Menschen, die nichts Gutes in sich tragen. Aber weil wir zum Kreuz gegangen sind, weil wir unsere alte Natur mit Jesus ans Kreuz geschlagen wurde und wir das Geschenk seiner Erlösung angenommen haben, haben wir seine Natur jetzt bekommen. Und die ist in dir. Und du bist jetzt ein neuer Mensch. Und du bist jetzt ein guter Baum. Und deshalb, im einfachen Glauben, nimm das an, dass du ein guter Baum jetzt bist. Und dann wirst du auch gute Früchte bringen. Weil wenn du glaubst, dass du ein schlechter Baum bist, dann wirst du schlechte Früchte bringen. Das ist das, was Jesus sagt. Und dann versuchst du, so wie die Pharisäer, die er dort kritisiert, irgendwie aus eigenen Antrieben und Stärke irgendwie etwas Gutes zu produzieren. Und Jesus sagt, es geht nicht, du kannst es nicht. Am Ende, was passiert ist, wir werden zu Heuchlern und wir schaffen es nicht. Aber mit Jesus, er hat alles schon erledigt. Wir sind gerecht. Wir sind neue Menschen geworden. Wir sind jetzt in der Natur des Vaters. Die Natur des Vaters ist in dir. Die Frucht des Geistes. Lass uns mal Galater 5 anschauen. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Das ist der Schlüssel. Die aber dem Christus angehören. Wenn du Christus angehörst, dann ist das Fleisch oder die alte sündige Herkunft, die alte sündige Natur, ist mit Jesus gekreuzigt worden. Mit allen Leidenschaften und Lüsten. Und das, was jetzt in dir ist, dass du ein neuer Baum geworden bist, ein guter Baum, der die Natur des Vaters jetzt hat, deswegen kommen diese Früchte bei dir hervor. Früchte sind keine Anstrengung. Früchte wachsen automatisch, wenn sie am richtigen Baum hängen und wenn sie genug Nahrung haben und Sonnenlicht und all die ganze Umgebung stimmt, ja, dann wachsen Früchte automatisch. Heiligung oder ein heiliges Leben ist keine Anstrengung von meiner Seite, sondern das Richtige zu glauben. Mit einfachem Glauben. Denn alles, was wir aus Jesus haben und alles, was wir jemals sein werden, haben wir durch Gnade und empfangen wir im Glauben. So auch unser neues Wesen. So auch die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das alles ist schon in dir. Vielleicht muss es noch ein bisschen wachsen. Vielleicht muss die Frucht noch ein bisschen reifen. Aber sie ist da. Denn du gehörst zu Christus. Und du hast das Fleisch gekreuzigt mit all den Lüsten. Und davor zählt er ja hier die Werke des Fleisches auf. Ja? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, all das Ganze, von dem David schon im Psalm 14 sagt. Und wo Römer 3 geschrieben steht, dass kein Mensch ist, der Gutes tut. All das ganze Zeug ist da. Aber die Frucht des Geistes, merkt ihr den Unterschied? Die Werke des Fleisches und die Frucht des Geistes. Du bist ein guter Baum. Und du bringst gute Frucht. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und Gottes Segen. Und morgen um 11 Uhr gibt es wieder einen Livestream, unser Gottesdienst. Morgen ist ja noch kein Gottesdienst in der Gemeinde. Ich hoffe, dass ihr heute alle meine E-Mail bekommen habt, wie es jetzt weitergeht. Morgen ist noch kein Gottesdienst, aber deswegen haben wir um 11 Uhr wieder einen Livestream hier auf dem YouTube-Kanal der FCG Hanau. Ihr seid alle herzlich wieder eingeladen, dabei zu sein. Und morgen Abend gibt es dann keinen täglichen Input, keinen Psalm. Erst am Montag gehen wir dann zu Psalm 15. Und da wird es ganz spannend. Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Okay? Ihr könnt den Psalm ja schon vorher mal lesen. Und dann schauen wir am Montag da rein. Ja, ich wünsche euch von Herzen, wie gesagt, einen wunderschönen Abend. Damit sind wir wieder am Schluss von unserer täglichen Andacht, von unserem täglichen Input. Und ich freue mich, dass ihr auch morgen wieder dabei sein werdet. Oder falls ihr dabei sein werdet, dann freue ich mich. Und Gottes Segen euch allen und bis demnächst.
Wow, ist das nicht spannend und ermutigend, was man so alles aus so einem alten Text herausholen kann? Ich liebe es, aus der Bibel diese Schätze zu heben und ich hoffe, du bist dadurch ermutigt worden. Wenn du mehr von mir hören, sehen oder auch lesen möchtest, dann lade ich dich ein, auf meine Webseite zu gehen, www.risingglory.org. Dort findest du weitere Aufnahmen, Videos und auch Artikel rund um den christlichen Glauben, die Bibel und unser Leben mit Gott. Danke, dass du zugehört hast und alles Gute.